Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de und wir beschäftigen uns heute ein zweites Mal mit dem Thema Coronavirus. Wir hatten ja schon einen zum Thema, jetzt ein zweiter, der sich thematisch befasst mit, ja, ich sag mal, dem Wohnungskoller in dieser Corona-Krise und wie man damit umgeht. Wir haben eingeladen eine Diplompsychologin, Spezialistin für Krisensituationen, Fachpsychologin für Notfallpsychologie, Irene Schnittger. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Irene, wir haben uns vorher schon aufs Du geeinigt. Ja. Das ist aber auch, ich sag mal so, das einzige Vertraute, was man jetzt im Moment noch macht. Also für mich ist es sehr ungewohnt, zum Beispiel meinen Podcast-Gästen nicht die Hand zu geben zur Begrüßung beispielsweise. Mhm. Oder die an mir vorbei in den Raum zu geleiten oder irgendwie so ganz profane Dinge des täglichen Lebens. Und daran merkt man schon ja auch, dass wir in einer besonderen Situation sind. Woran man es noch merkt, ist, dass viele Leute das anscheinend gerade mit ganz viel Humor kompensieren. Und da würde ich zum Einstieg gerne mal hier meinen Lieblings-Corona-Witz.
Immer her damit.
Wenn Chuck Norris niest, kauft das Coronavirus Nudeln und Klopapier. Ist sowas lustig jetzt gerade?
Ich verstehe das gerade nicht, aber ich war mal blond. Vielleicht hat das damit zu tun.
Ja, es geht ja drum um die Hamsterkäufe, Klopapier,
genau,
und so.
Genau. Ja, aus, okay, psychologischer Sicht sind solche Hamsterkäufe, ich weiß nicht, soll ich einsteigen?
Ja, gern.
Wunderbar. Sind solche Hamsterkäufe natürlich sehr nachvollziehbar und sehr menschlich.
Aber warum ausgerechnet Klopapier?
Ja,
konnte mir noch niemand erklären.
Darüber gibt es Hypothesen natürlich, auch unter uns Kollegen. Mhm. Klopapier ist etwas, was normalerweise sehr gut zugänglich ist. Wir finden überall Klopapier, mhm, in der Tanke, im Supermarkt etc. Klopapier ist ein relativ günstiges Produkt, mhm, und man kann es lagern. Das heißt, man kann es unter Umständen auch ein paar Jahre lagern und es bleibt immer noch gut verpackt ein Klopapier, was man seiner Bestimmung zuführen kann.
Also so wie ich das sehe, haben sich manche Leute einen 3-Jahres-Vorrat jetzt daheim hingelegt.
Na, wenn man mit 3 Jahren auskommt, also ich wundere mich da auch sehr. Daran sieht man aber auch, wie irrational diese Situation ist, mhm, und wie irrational diese Käufe sind. Also wir haben es in einer, wir sind in einer Zeit, die natürlich Menschen erstmal in eine komplett unsichere und unberechenbare Situation bringt. Wir sind nicht, mhm, vorbereitet. Wir konnten uns nicht auf so eine Pandemie vorbereiten mit all den Konsequenzen, die damit in Verbindung stehen. Das bedeutet, wir Menschen haben als erstes natürlich den Reflex der Orientierungslosigkeit. Wir, mhm, sind verunsichert und wir wollen, und so ticken wir Menschen alle, wir wollen ganz schnell etwas tun, damit wir wieder auf normal Null kommen, damit wir wieder beruhigt sind. Wir, mhm, müssen was tun.
Gut, jetzt aber, ich sag mal, aus meiner rudimentären Psychologiebildung raus, da kennt man zum Beispiel die Bedürfnispyramide nach Maslow, dass der Mensch also zunächst einmal also seine Grundbedürfnisse gesichert haben möchte. Sag mal, so ganz grob. Da steht jetzt alles Mögliche drin, auch Nahrungsmittel und so weiter, aber da steht eben nicht Klopapier. Das ist das, was es irgendwo ja auch so irrsinnig macht, finde ich, dass da plötzlich komplette Regale, auch die teuersten Papierrollen, waren tatsächlich jetzt eine Zeit lang weg aus den Regalen. Und also, weiß nicht, ob es dann nicht noch andere Artikel gegeben hätte, die man vorher hätte kaufen sollen, oder?
Das macht, nochmal, es ist irrational. Mhm. Wir sind ja auch nicht in einer bedrohlichen Situation, dass es Engpässe gibt. Mhm. Wir sind weiter versorgt. Also das Material ist da. Die Klopapierrollen warten in den Fabriken auch darauf, zu uns zu kommen. Es gibt Lieferengpässe, ja, deswegen sind die Regale auch leer. Aber es ist irrational. Es ist ja auch nicht so, dass in jedem Land Klopapier an erster Stelle steht. Ne? Mhm. Ich habe gehört von Kollegen aus Frankreich, dass die Käse und Rotwein, glaube, ja, ich, bunkern.
Ja, andere sagen, wieder die humoristische Seite, Rotwein und Kondome.
Ja, wobei die Kondomfirmen, glaube ich, auch sagen, auch in Deutschland ist da ein reißender Absatz, gerade der, mhm, Großpackung. Okay. Also da, wobei da sind wir nicht mehr ganz in diesem ganz irrationalen Bereich, denn wir sprechen ja auch noch über die häusliche Situation, mhm, da wo Menschen zu Hause sind, mehr als sonst, nicht mehr die Ablenkung draußen haben, Langeweile haben, erinnert man sich sicherlich auch viel eher wieder auch an das zwischenmenschlich Mögliche. Und wenn man dann, wenn Sexualität auch mehr gelebt wird, dann auch wieder auf Verhütungsmittel zurückgreift, finde ich das jetzt nicht ganz so irrational.
Nee, es ist zumindest mal ein Vernunftdenke. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, wir stehen vor dem nächsten Babyboom. Vielleicht gibt es auch ein paar mehr.
Genau,
wird es geben, aber wahrscheinlich nicht im Verhältnis, wie früher das vielleicht gewesen wäre. Das ist ja zumindest ja schon mal etwas.
Ja.
Apropos, der, sagen wir mal, Lagerkoller zu Hause in der Wohnung, man ist zusammen auf engstem Raum. Man kennt's ja so ein bisschen auch als Klischee aus dem Urlaub. Man fährt in Urlaub und, sagen wir mal, vor der 18. Autobahnausfahrt spätestens gibt's den ersten richtig fetten Ehekrach, weil man es eigentlich gar nicht so richtig gewohnt ist, längere Zeit tatsächlich zusammen auf demselben Raum zu verbringen. Wie sollte man damit umgehen jetzt? Getrennte Schlafzimmer? Oder überhaupt getrennte Zimmer? Oder ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, wieder zusammenzufinden? Könnte auch sein, ne?
Ist alles richtig. Die Situation ist, wichtig wird sein, seinen eigenen Raum für sich zu beanspruchen und dem anderen auch den eigenen Raum zuzugestehen. Das ist natürlich, wenn wir es wirklich von der räumlichen Situation her nehmen, wird das unterschiedlich sein. Nicht jeder hat ein Haus, wo er sich dann wirklich, der eine auf der Etage, der andere auf der Etage.
Oder mal einen Garten raus zum Beispiel.
Hat auch nicht jeder. Ne? Also auch da natürlich gerade hier im Allgäu, viele sind in der sehr gesegneten Situation, Haus mit Garten zu haben. Ich sehe da, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, so viel wurde, glaube ich, noch nie in den Gärten gemacht wie im Moment. Da sind wir auch wieder beim Aktionismus, aber das ist ja eine wunderbare Sache.
Man hat sich ja auch im Baumarkt rechtzeitig eingedeckt.
Ja.
Ne? Schlangenweise.
Ja, wenn sie vernünftig waren, das wäre auch, wenn ich einen Garten hätte, das wäre sicherlich auch mein erstes Ziel gewesen, um meinen Garten da zu bestücken. Das heißt, viele haben tatsächlich eine sehr komfortable Situation, sich da auch abzulenken und aus dem Weg zu gehen. Das ist ja früher, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das war so der Klassiker, Vater war bei den Tauben draußen oder unten im Hobbykeller, hat da irgendwas gemacht. Die Mütter wussten meistens, naja, der wird da unten einfach nur in Ruhe sein Bierchen trinken, ne? So richtig Produktives macht der da unten nicht, aber manchmal haben sie ja doch was gemacht. Aber das zeigt, dass grundsätzlich Paare auch die Notwendigkeit haben, Zeit zusammen zu verbringen und eben auch Zeit unabhängig voneinander. Und meistens ist es, ich sag mal, in unserer normalen Welt ist es so, wir sind auf unseren Arbeitsstellen, da sind wir dann von unseren Partnern getrennt, wir gehen unseren Hobbys nach, unter Umständen dann auch mal unabhängig voneinander. Das heißt, zu Hause war dann meist die Zeit, ja, und das verbringen wir jetzt miteinander.
Familienzeit.
Genau. Und da muss natürlich jetzt ein Umdenken stattfinden, vielleicht sogar noch viel mehr als vorher, denn ich weiß aus meiner Arbeit in der Praxis, dass das auch vorher, lange vor Corona, schwierig war. Manchmal, wenn man von der Arbeit kam, war klar, ich sehe deine Nase, du bist in meinem Schlafzimmer, in meinem Wohnzimmer, also jetzt kümmer du dich auch mal um die Kinder und jetzt räum du auch mal die Spülmaschine aus. Dass mir manche Menschen, überwiegend Männer, dann auch im Vertrauen gesagt haben, also ich war dann froh, wenn ich dann mal im Stau stehen musste auf dem Weg nach Hause, weil dann hatte ich noch mal so ein bisschen Zeit für mich. Und das ist manchmal eben, weil der andere so abrufbar vor einem steht, ist es manchmal schwer auch zu begreifen. Vielleicht braucht er trotzdem mal so seine 5 Minuten für sich.
Glauben Sie denn, dass es außer vielleicht ein paar Babys demnächst auch ein paar Trennungen mehr geben wird demnächst?
Naja, wir sehen es an China, dass da teilweise die Scheidungsbüros zugemacht haben, weil die so überlastet waren, dass die in Schlangen davor standen. Ja, die wahrscheinlich traurige Hypothese ist, es wird zu deutlich mehr Scheidungen kommen durch diese Zeit.
Ist es dann zeitlich nur verlagert oder? Also wären das vielleicht Ehepaare gewesen, die sich so oder anders irgendwann hätten scheiden lassen?
Das ist ein spannender Aspekt, der auch sehr viel Wahres beinhaltet. Ich sage in meiner Arbeit als Notfallpsychologin, ich habe viel in Kliniken, Unfallkliniken auch gearbeitet, wo auch oftmals nach einem schweren Unfall, wenn zum Beispiel dann der Partner, die Partnerin querschnittgelähmt war, plötzlich im Rollstuhl saß und es da auch zu Trennung kam, der Partner dann sagte, ich kann damit nicht klarkommen und ich verlasse dich. Dass viele Patienten dann gesagt haben, ja, deswegen, wegen dieses Schicksalsschlages, jetzt sind sie weg. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, nein, da war schon vorher der Wurm drin, wie Sie das gerade sagen. Aber solche Krisenzeiten machen halt unbarmherzig ehrlich die Situation.
Also machen einen mürbe halt dann, ne? Wenn man sich schon immer so richtig gut leiden kann, sage ich mal, und dann auch noch ständig aufeinander sitzt, dann erleichtert es einem vielleicht einfach nur eine Entscheidung, die ansonsten halt später gefallen wäre.
Ja, es macht was ehrlich. Wir haben in normalen Zeiten viele Möglichkeiten, uns abzulenken, auch von unserem nicht funktionierenden Leben. Und in den Momenten, gerade jetzt auch durch die Corona-Maßnahmen, wo wir gezwungen sind, vieles von dem, mit dem wir uns abgelenkt haben, draußen, Geselligkeit, Kino, Theater, was auch immer da eine Rolle gespielt hat, in dem Moment, wir können halt nicht mehr davonlaufen.
Was allerdings mit dieser Art von, ich sage jetzt mal, Wohnungskoller unter Eheleuten natürlich auch zusammenhängt, ist dann nochmal eine ganz andere Dimension. Wenn es um Paare geht, wo es tatsächlich schon vielleicht auch schon längere Zeit nicht mehr funktioniert und natürlich auch, was man sich so überlegt, das Stichwort häusliche Gewalt. Also man hat da Bilder im Kopf von, ja gut, es sind halt nun mal meistens die Ehemänner, die dann abends, ich sag mal, betrunken heimkommen und dann ihre Frau schlagen, die Kinder misshandeln.
Ja, ich unterbreche mal kurz. Ja. Es sind überwiegend Männer, aber wir haben bis zu 25% mittlerweile geschätzt, dass Männer von der häuslichen Gewalt werden. Also
dann machen wir es jetzt mal geschlechterunabhängig. Ja. Also einer von beiden kommt eben irgendwann heim, meist oder oft wahrscheinlich auch unter Alkoholeinfluss und schlägt zu oder misshandelt die Kinder. Und jetzt stellt man sich natürlich vor, dass das dann plötzlich 24 Stunden am Tag ist. Ist das ein realistisches Bild?
Wir haben immer noch die Möglichkeit, uns aus dem Weg zu gehen und auch mal ein paar Schritte nach draußen zu gehen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir in einem Gefängnis leben. Das heißt, dass auch belastete Paare, die auch vorher schon belastet waren, Möglichkeiten haben, auch sich zu schützen und aus dem Haus zu gehen. Häusliche Gewalt da, wo sie schon lange vor Corona Teil der Beziehungsstruktur war, wird auch während Corona natürlich sich verstärken, aber mit all den Problemen und Konsequenzen, die es vorher auch schon gegeben hat. Das heißt, wir haben natürlich da, wo eine häusliche Gewalt schon über eine lange Zeit passiert, eine Beziehungssituation, die natürlich völlig destruktiv ist, aber die von beiden Seiten so auch noch sehr bewusst weiter aufrechterhalten wird. Wir reden hier in der Regel ja nicht von der häuslichen Gewalt, wo plötzlich eine Situation passiert, etwas Unvorhergesehenes passiert, eine Tätigkeit untereinander, wo dann beide erstmal erschrocken innehalten und sagen, was ist denn da passiert, was haben wir da gemacht? Ja. Sondern es ist ja manchmal eine Dynamik, die schon über Jahre existiert und die natürlich auch unter Corona-Bedingungen weiter existiert und sicherlich auch noch in einer verstärkteren Art und Weise.
Ja, es ist eine veränderte Situation. Und ich könnte mir vorstellen, dass der misshandelte Partner durchaus einen kleinen oder mittleren Schock bekommen haben dürfte, als es geheißen hat, so und jetzt Ausgangsbeschränkung. Quasi so nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt bin ich mit dieser Person jetzt auch noch 24 Stunden am Tag hier eingesperrt. Was raten Sie in solchen Momenten?
Ich rate grundsätzlich, wenn Gewalt normaler Teil einer Beziehung ist, dieses aktiv verändernd anzugehen, unabhängig von Corona. Das ist eine Situation, eine Beziehungssituation, die nicht gedeihlich ist, weder für das Paar selbst noch für alle, die damit zu tun haben. Es gibt ja auch oftmals Kinder noch, die im gemeinsamen Haushalt leben. Das heißt, das ist eine Situation, die ist nicht in Ordnung und die muss geändert werden. Jeder hat ein Recht auch auf eine gedeihliche Partnerschaft. Das bedeutet, in dem Moment, wo eine solche Konstellation ist und das Paar, das ich sag mal, das Opfer in der Beziehung bisher sich nicht darüber Gedanken gemacht hat, vielleicht sogar aus einer Herkunftsfamiliensituation es als normal empfindet. Mhm. Das haben wir oftmals, dass sich solche Kreisläufe wiederholen und dass Menschen nichts anderes kennen, weil die Eltern haben sich auch schon untereinander geschlagen und gedemütigt. Und dann fühlt es sich auch relativ normal an, dass man es dann eben auch so lebt. Dem kann ich nur sagen, nein, das ist nicht normal.
Das könnte ja auch ein Anlass sein. Ich sage jetzt mal, klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber diesen Schwung der Krise, diesen Schock der Krise vielleicht auch umzusetzen in ein so und jetzt reicht's, jetzt schaffe ich irgendwo einen Ausweg und gehe halt. Weiß nicht, ob man momentan in Frauenhäuser wird man trotzdem gehen können, oder?
Man kann in Frauenhäuser
oder zur Polizei
gehen, wir können Polizei
Hilfe holen
rufen.
Halt, ne?
Also unsere Stellen sind ja alle noch aktiv, mehr sogar als sonst. Und ich glaube eher, dass die Impulse mehr noch auch aus der Nachbarschaft kommen, weil die Nachbarn,
wir kriegen es jetzt mehr mit, ne?
Viel mehr mit.
Ja, das stimmt.
Und haben dann auch noch mal für sich die Möglichkeit, Mensch, ne, das hört sich da nicht gesund an, was da ist. Oftmals wissen Nachbarn auch schon, da ist schon länger was nicht in Ordnung und man hört da öfter schon die Schreie oder einer läuft auch bei schlechtem Wetter mit der Sonnenbrille rum. Also es ist ja etwas, was wir durchaus in der Nachbarschaft mitbekommen. Wir sind ja soziale Wesen, wir kriegen unsere Umgebung mit. Und das ist natürlich in dem Moment, wo wir sehen, da nimmt etwas eine ungute Richtung ein. Ja, Polizei rufen auch, ist eine Möglichkeit.
Vielleicht jetzt gerade die Krisensituation auch nutzen. Man sagt ja auch immer, es bringt uns auch irgendwo alles näher zusammen, obwohl wir mehr Abstand halten, ne? Das ist ja auch so ein kleiner Widerspruch im Moment. Man merkt viel Zusammenhalt auch. Man merkt viele Menschen, die hilfsbereit sind. Wir haben zum Beispiel auch so eine Hilfsbörse ins Leben gerufen bei uns auf der Homepage, wo sich wirklich schon hunderte Leute angeboten haben, Hilfe zu leisten.
Ja. Sehr gut.
Es sind auch einige schon dabei, die Hilfe gesucht haben oder Gesuche auch reingesetzt haben. Aber dieses unglaubliche öffentliche Hilfsbereits, ich sage jetzt mal Bedürfnis, das Bedürfnis danach, hilfsbereit sein zu können, das merkt man momentan, finde ich, ganz stark.
Wir sind viel mehr als normal gezwungen, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Also ich sag auch Stichwort Dankbarkeit, weil derjenige, der hilft, hilft ja jemanden, der auch in einer völlig neuen Situation ist. Die vielleicht die ältere Nachbarin, wo der Student vor der Tür steht und sagt, bleiben Sie mal schön drin, ich gehe für Sie einkaufen. Die ist ja plötzlich auch in einer ganz neuen Situation. Die weiß ganz genau, eigentlich gehe ich selbst jeden Tag vor die Tür und besorge mir das. Und jetzt gibt es aber eine schwierige Situation. Ich gehöre zur Risikogruppe.
Soll es nicht.
Genau. Und das heißt, wir erleben auch noch mal ganz anders unsere Abhängigkeiten. Und an dem Punkt, also wir wissen aus der positiven Psychologie, was jetzt nichts Esoterisches ist, sondern wirklich eine neue wissenschaftliche Forschungsrichtung, wo wir einfach auch untersuchen, welche Aspekte machen Menschen glücklich, zufrieden, was muss da gegeben sein. Da ist Dankbarkeit ganz oben. Und dankbar sind wir meistens nicht, ich nehme mich da nicht aus, für Dinge, die selbstverständlich sind. Wenn ich in den Supermarkt gehe und nicht mich entscheiden kann, welche von den Klorollenmarken nehme ich da, ja, dann ist das für mich eine relativ, das ist mir egal. Ja, das ist egal.
Ich gucke, wie viel Lagen hat das Ding? Was kostet es? Ja,
genau.
Im Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau, ist es so weich, wie der Preis rechtfertigt. Genau. Und dann sucht man sich's aus.
Genau. Das ist übrigens jetzt nochmal in Klammern auch so, finde ich so furchtbar, wenn ich tatsächlich zur Zeit, als es noch nur noch die teuren Klopapierrollen gab, die sind ja mittlerweile auch nicht mehr zu kaufen.
Nee.
Aber wen ich da dann davor stehen sehen habe und tatsächlich aus der Geldbörse das Kleingeld habe zählen sehen, ob die das sich noch leisten können, weil das Billige schon komplett weg war. Also das schmerzt mich sehr, muss ich sagen. Ne? Das sind ja dann auch so Untriebe, die durch so eine Situation entstehen. Aber das nur in Klammern. Dankbarkeit für etwas entwickeln wir in der Regel, wenn wir gespürt haben und existenziell gespürt haben, wir haben es nicht mehr gehabt. Ne, das bekommt man so im ganz Kleinen mit, wenn der Partner lange auf Geschäftsreise war. Man hat vorher gesagt, Mensch, ne, was wäre ich froh, wenn ich den mal nicht mehr sehen würde. Ja. Und plötzlich ist der irgendwie vielleicht einen Monat weg und kommt dann wieder. Und dann hat man aber schon nach kurzer Zeit gemerkt, Mensch, mir fehlt aber doch ganz viel. Und dann ist man heilfroh, wenn er wieder da ist.
Das stimmt. Aber es zeigt auch schon wieder den nächsten Widerspruch. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, zusammenrücken, obwohl man Abstand hält. Also Hilfsbereitschaft zeigen die einen. Vielleicht sind sogar dieselben, die aber dann am selben Tag in den Supermarkt gehen und sich dann 4 Großpackungen Klopapier kaufen, was für 2 Jahre mindestens reicht und nicht für 2 Wochen hier. Ja. Also das ist ja auch eine Form von Egoismus. Also insofern Hilfsbereitschaft und Egoismus als ein weiterer Widerspruch innerhalb dieser Krise.
Ich glaube, als Widerspruch erleben wir das oder bewerten wir das, verstehen wir das nur, wenn wir das als 2 unterschiedliche Dinge betrachten. Aber es ist letztendlich die Kehrseite der gleichen Medaille. Wir betrachten eine Linie, auf der sich etwas bewegt. Wir können von 0 ganz, ganz positiv, gut, altruistisch, empathisch, hilfsbereit bis hin zu 10. Das ist dann komplett bösartig. Und auf dieser Linie bewegen wir uns und entscheiden jeweils, welche Position auf dieser Linie wir einnehmen. Und es ist insofern kein Widerspruch, als dass wir alle uns auf dieser Linie bewegen, zwischen ganz toll und ganz mies. Wir sind, wir, ne, wie Sie das jetzt sieht sich egal, wurscht. wie du das gerade angedeutet hast, wir auf der einen Seite sind wir die Hilfsbereiten und beliefern 3 Rentner mit Lebensmittel. Und
oder bieten es zumindest mal an,
genau, ne,
zeigen die Bereitschaft dazu.
Genau, und auf der anderen Seite klauen wir dann aus dem Einkaufskorb dann die letzte Klopapierrolle dann von dem Nachbarn.
Ja, vielleicht ja auch, um sie für ihn mit zu bunkern, dass wenn er keine mehr hat, dann kann man wieder hilfsbereit hingehen und sagen, da, ich habe noch eine übrig.
Wir Menschen sind sowohl gut wie auch böse. Wir sind Stinkstiefel und Helden. Wir sind das alles. Und es ist, und das ist vielleicht dann auch ein guter Aspekt in dem Ganzen. Wir haben meistens auch die Wahl und die Entscheidungsfreiheit, welchen Part von mir will ich da leben? Es ist ja nicht so, wir haben gerade über häusliche Gewalt gesprochen. Ich weiß aus der Arbeit mit Klienten, dass es durchaus auf beiden Seiten, sowohl auf Opferseite als auch auf Täterseite, es gibt den Punkt, wo jeder auch versteht, da läuft was aus dem Ruder, da läuft was falsch. Und an manchen Punkten schlabbert man dann über diesen Punkt drüber weg und macht es dann trotzdem oder lässt es dann trotzdem geschehen. Aber wir alle haben diesen Moment. Ich kenne keinen Menschen, der nicht ein Gewissen hat oder diesen Moment der Gewissensfrage, der Gewissensentscheidung hat. Und wir alle bekommen früher oder später mit bei dem, was wir tun, ob sich das irgendwie richtig anfühlt oder richtig falsch anfühlt.
Ja, man weiß im Prinzip, ob es gut oder böse ist.
Ja, das ist in uns Menschen angelegt. Und auch von Eltern, die ihre Kinder misshandeln. Ich habe stets den Punkt mit denen in der nachfolgenden Aufbereitung entdeckt, wo die mir gesagt haben, ich habe da zugeschlagen, ich habe in das erschrockene, geschockte Augenblick des Kindes gesehen und habe in dem Moment realisiert, welche Abgründe sich gerade in dem Kind auftun. So dieser Augenblick, der sagt, du, dem ich mein Leben vertraue, du tust mir das an. Also diesen Moment, der ist bei allen auf der Festplatte eingefroren.
Okay.
Und von daher, und das ist aber auch.
Da kann man nur hoffen, dass solche Momente ihn dann das nächste Mal davon abhalten, oder? Oder muss er sich erst wieder daran schaffen, um sich daran zu erinnern? Weil normalerweise vergisst man solche Blicke nicht, wenn man selber Kinder hat.
Die vergisst man nicht. Die vergisst man niemals. Aber man kann so leben, dass man nicht stets an die erinnert wird. Es gibt immer die Chance des ersten Males, wo die Möglichkeiten, Wege in andere Richtungen, Entscheidungen in andere Richtungen zu bringen, komplett da sind. Mir ist in meiner Arbeit nichts Menschliches fremd und ich habe so viele Situationen gehört aus dem Leben, auch von Paaren, wo ich verstehe, dass sich da auch etwas zuspitzt, wo ich verstehe, dass da plötzlich so ein Knalleffekt entsteht. Das ist durchaus menschlich. Manchmal hat so etwas eine Eigendynamik und dann kommt es zur Explosion und dann ist man eben sehr erschrocken. Aber an dem Punkt, und das macht den Unterschied, haben beide die Möglichkeit zu sagen, stopp.
Also ich will das jetzt ungern irgendwie abwürgendes Thema, sondern ich vermute mal, wir sollten zum Thema häusliche Gewalt einfach mal einen separaten, ausführlichen Podcast machen. Es wäre jetzt gerade mal so meine Wunschvorstellung, weil das ist ja ein Thema mit einem unglaublichen Tiefgang, was an sich schon, ich sag jetzt mal, abendfüllend ist, da einfach mal drüber zu sprechen.
Ja, Leben ist sehr facettenreich.
Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Und gerade jetzt in dieser Krisensituation mit diesem Coronavirus zeigen sich eben, wie gesagt, auch diese ganzen Widersprüche mit Abstand und Zusammenhalt und aber eben auch die unterschiedlichen Problemlagen im Leben von jedem Grad. Weil es gibt, glaube ich, niemanden, den das nicht betrifft.
Absolut.
Die einen, ich sage jetzt mal, leiden darunter, mit ihrem Ehepartner 24 Stunden verbringen zu müssen. Und dann gibt's ja auch noch die große Anzahl derer, die alleine sind und die eben niemanden haben, die sich das dann vielleicht sogar wünschen würden, jemanden zu haben, mit dem sie sich austauschen können. Jetzt haben wir seit ein paar Jahrzehnten die Entwicklung, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt in Deutschland, was natürlich damit zusammenhängt, gerade in größeren Städten beispielsweise, dass man jederzeit raus kann, man kann in ein Café gehen, man kann sich mit Leuten treffen, man braucht diese vier Wände mit jemand anders zusammen eigentlich kaum noch, weil man hat ein ganz anderes soziales Leben eigentlich, als es vielleicht früher der Fall war. Und jetzt sitzen dann auch wieder in der Vorstellung die Singles daheim und langweilen sich und haben ihr Smartphone und machen zwar Hausparty über irgendwelche Apps oder so, aber das ist nicht dasselbe, oder?
Also ich würde erstmal unterscheiden, jemand, der alleine lebt, ist alleine, aber nicht zwangsläufig einsam. Das sind zwei Paar Schuhe. Menschen, die alleine leben, entscheiden das ja oft nach einer eigenen Befindlichkeit, nach einem eigenen Gefühl von so fühle ich mich am wohlsten. Das heißt, möglicherweise sind das Menschen, die mit diesem Alleinsein eher besser zurechtkommen als Menschen, die in Familie sind, in dem täglichen Hamsterrad mit Kinder müssen zur Schule und zum Hobby gefahren werden. Das heißt, ich glaube, es ist eher ein Punkt, wie genügsam ist ein Mensch sich. Wenn ein Single jüngeren Alters sich entscheidet, ich möchte alleine leben, kommt der vermutlich eher gut damit klar. Ja. Der kann sich auch, also Internet ist, glaube ich, für viele schon sehr auch eine Alternative für Leben geworden. Aha. Also ich glaube, das gilt für uns alle. Wir, zappeln da viel länger drin rum.
Wenn der Tatort mal schleppt, dann schaut man schnell mal in seine Facebook-Timeline oder bei Instagram, was es Neues gibt. Ja, ja, ist, es ist normale Realität, ja, klar.
Es ist was anderes bei Menschen, die zum Alleinsein gezwungen sind. Mhm. Also ich sag mal Witwer.
Oder Leute, die halt eigentlich vielleicht nach einem Partner suchen, aber eben nicht den richtigen finden. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht ja auch, weil sie eigentlich sogar lieber allein
Genau, das
wären.
Ist manchmal so. Okay. Ja, ja, ja. Das,
die werden aber dann trotzdem jetzt in dieser Phase das vielleicht vermissen, dass niemand da ist. Vielleicht kommt's eher so mit dem Holzhammer als jetzt im normalen täglichen Leben, wo man danach auch nochmal schnell in die Stadt kann.
Ja, und das ist eben auch die Riesenchance, die wir haben, dass wir gezwungen sind, Bindung und Beziehung tatsächlich sehr existenziell mal zu erleben und nicht nur im oberflächlichen Äußeren. Mhm. Wenn wir in der Lage sind, wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, mal eben raus und in die Kneipe und an die Theke zu setzen, dann ist da sicherlich dann ein Gefühl von, ich bin nicht alleine. Inwieweit da eine Bindungsqualität hintersteht, ist noch mit Fragezeichen. Wenn ich jetzt mit dieser sozialen Distanzierung gezwungen bin, alleine zu Hause zu sein und mir andere Wege suchen muss, in Beziehung zu treten, dann kann über diese neuen Kanäle eine ganz andere Form von Bindungsqualität, Beziehungsqualität auch passieren. Mhm. Ich glaube, dass ein zufälliges, ich gehe raus und treffe Nachbarn an der Mülltonne und dann ratscht man eine Runde und dann geht man wieder rein, ist nicht so tief dann prägend, wie wenn jetzt der Nachbar anruft und sagt, hör mal, Frau Müller, Frau Meier, Sie sind doch jetzt allein, ich wollte mal fragen, wie es Ihnen geht. Hm. Das hat eine andere Qualität.
Das stimmt, ja.
Das heißt,
es ist auch viel ehrlicher gemeint, ne? Wenn man sich jetzt normalerweise an der Mülltonne trifft, irgendwo zwischen Mensch und Kind, ist aber kalt heute und zwischen, ja, morgen wird's wärmer, kommt dann so, und wie geht's? Dann kommt das, ja, passt schon, ne? Und selber, ja, passt. Ist ja nicht besonders ehrlich gemeint, häufig zumindest.
Es ist eine Formalität.
Es ist jetzt
Formalität.
Vielleicht ehrlicher gerade.
Genau, ne? Es ist eine Formalität, es ist ein Ritual, das man so macht. Man sagt guten Tag und auf Wiedersehen. Mhm. Man fragt, wie geht's dir? Und vielleicht interessiert's einen gar nicht. Man fragt's halt. Ne? Das erleben ja häufig dann Menschen, wenn man fragt, wie geht's dir? Und der bleibt dann stehen und sagt, ja, also das und das läuft nicht gut. Und an der Stelle, und dann merkt man schnell, das wollte ich gar nicht hören. Hm? Das heißt jetzt, es macht ehrlich, wie ich gerade sagte, die Situation im Guten wie im Schlechten. Das heißt, das, was nicht funktioniert hat, ist da. Und das, was plötzlich nicht selbstverständlich passiert, eben der Nachbar ruft an und fragt, hör mal, kann ich was für dich tun? Und wie geht's dir? Sollen wir eine Runde quatschen? Das ist ja etwas, womit wir dann auch nicht rechnen und was dann umso mehr auch einen Effekt bei uns hat.
Was ist dann aber in solchen Fällen, im Moment hat jeder mit sich selber auch zu tun, wenn jetzt jemand tatsächlich alleinstehend ist und niemand ruft an?
Also,
gibt's ja auch, ne?
Es gibt, glaube ich, so einen Buchtitel, Niemand ist eine Insel oder ein Film.
Ich meine, im Normalfall würde ich sagen, ja, hör mal, wenn du telefonieren willst, dann ruf halt an. Mhm. Ne? Aber das ist, glaube ich, jetzt dann trotzdem nochmal eine andere Situation. Gerade jetzt, wo man ans Haus mehr oder weniger gefesselt ist und sich dann auch denkt, ja, Mensch, die haben alle ja auch ihre eigenen Probleme, wenn ich da jetzt auch noch anrufe, vielleicht störe ich ja oder so.
Ja, zu viel denken ist manchmal von Nachteil. Ich glaube, an der Stelle sollten wir tatsächlich unseren Impulsen nachgeben, weil der andere kann dann immer noch sagen, hör mal, ruf's gerade ungünstig an oder ich habe gerade was anderes im Kopf. Meine Freunde wissen ganz genau, es kann sein, dass die mich abends anrufen und ich habe überhaupt keine Lust mehr zu sprechen, weil ich den ganzen Tag in meiner Arbeit viel gesprochen habe und mich auf andere fokussiert habe, dass ich dann mal so für mich sein möchte. Dann wissen die aber auch, dann sage ich ja mal, lass mich heute in Ruhe, ne? Ruf irgendwann in ein paar Wochen wieder an. Das heißt, es geht auch um Verantwortung übernehmen. Ich habe ja gerade gesagt, jeder hat die Entscheidung auch, was tue ich jetzt, ne? Welchem negativen oder positiven Impuls gebe ich danach? Und wir haben da auch die letztendlich die Verantwortung nur für das, was wir tun. Und der andere, unser Gegenüber, hat die Verantwortung für das, was er dann auch zulässt. Das bedeutet, ich kann natürlich jeden anrufen, wenn es gerade eine blöde Zeit ist, dann kann der sagen, hör mal, ist gerade blöd.
Wobei das trotzdem auch wieder, ich sage jetzt mal, Leute betrifft, die tatsächlich ein soziales Geflecht um sich rum haben. Es gibt ja auch nochmal anders, um da mal in der Dimension vielleicht einzusteigen, wo man sich jetzt nicht auf Anhieb Gedanken machen würde. Aber wir hatten zum Beispiel auch schon, wir haben schon Videos gemacht, beispielsweise mit Wärmestuben, wo wir dann gehört haben, dass da gibt's Menschen, für die ist die Wärmestube die einzige Anlaufstelle, die sie haben in ihrem ganzen Leben. So, die Wärmestube hat von denen keine Handynummer. Warum nicht? Weil die kein Handy haben. Also, wo die wohnen, ne, die sind halt jeden Tag da und dann sitzen sie da 8-9 Stunden in der Wärmestube und dann gehen sie wieder heim, wo auch immer das ist. Und das sind ja eigentlich dann jetzt momentan zumindest Menschen, wo Wärmestuben auch geschlossen sind, die komplett verloren sind, oder?
Also niemand ist komplett verloren. Die
oder die sich vielleicht verloren fühlen, um es mal so zu formulieren.
Ja, genau. Es geht viel auch um das Fühlen, was vielleicht nicht mit der Realität in Einklang ist. Du sprichst da verschiedene Situationen an. Der möglicherweise der Obdachlose, der plötzlich völlig ohne Halt, ohne Struktur ist, weil Wärmestuben oder die Hilfsangebote derzeit gecancelt sind. Aber auch da, ich habe war das in Leipzig, als die Bürger dann Tüten mit Hilfsmaterial an Zäune gehängt haben, wo jeder sich bedienen konnte, der dann Essen brauchte etc. Das hilft natürlich nur punktuell, aber es gibt eben den Impuls, man denkt an mich, vielleicht jetzt nicht an mich persönlich, weil man jetzt Otto Müller nicht kennt, aber Menschen wie mich sind trotzdem auf dem Radar und da sind Menschen, die sich immer noch verantwortlich fühlen und sich kümmern. Und das macht ja auch schon ganz viel. Also Hilfsbereitschaft und Beziehung hat so viele Gesichter. Die müssen nicht immer persönlich sein, die müssen nicht immer vis-à-vis sein. Nur wir haben natürlich, wenn wir in unserem kleinen Leben, in dem kleinen Radius, in dem wir uns verantwortlich bewegen, haben wir ganz viele Möglichkeiten, jeder von uns. Und das heißt, wir können auf den Nachbarn schauen. Wir wissen doch ganz genau in unseren Häusern, wer da nicht rein und rauskommt, wer sich da immer auch verbunkert. Da kann man dann auch mal vielleicht eine Schokolade vor die Tür legen mit einem netten Zettel, denk an sie, hoffe, ihnen geht's gut.
Ja, das stimmt,
Das sind diese kleinen Momente. Wir haben so viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Das große Ganze, was da passiert, welche Maßnahmen da noch passieren werden oder wie lange das dauert. Das große Ganze werden wir alle nicht verändern können. Das läuft.
Das stimmt, ja. Ne?
Aber wir haben alle auf unserer kleinen Scholle, auf der wir uns bewegen, hat jeder einzelne von uns Einflussmöglichkeiten, Dinge etwas anzupacken, verändern zu können. Und wenn jeder von uns alleine diese kleine Scholle ein bisschen mit neuen Impulsen auffrischt, dann ist schon eine Menge passiert. Und das passiert ja, ne? Mhm. Wie du da sagtest, die Hotlines, die Hilfe, Angebote, die sprießen ja wirklich wie Pilze aus dem Boden. Und das ist gut so.
Ja. Wobei das aber trotzdem ja auch, ich sage jetzt mal, eher dann dem emotional noch halbwegs gefestigten Menschen weiterhilft. Und jetzt spreche ich noch was an, was jetzt gerade auch sich viele Gedanken drüber machen, und zwar über Menschen, die eh schon, ich sag mal, unter Depressionen leiden, mhm, vielleicht auch suizidgefährdet sind, mhm, wo man immer sagt, wenn jemand unter Depressionen leidet als Krankheitsbild, dann nützt es nichts, wenn ich zu dem hingehe und sage, das wird schon wieder, ja, Kopf hoch, das ist völliger Blödsinn. Ob da das jetzt dann hilft, wenn ich eine Schokolade vor die Tür lege, wage ich dann doch so ein bisschen zu bezweifeln. Vor allem, weil es ja auch schon Stimmen gibt, die man so gelesen hat, die sagen, die Suizidrate wird sich über die Corona-Krise auch verstärken. Also es
wird so sein.
Mhm. Kann man das irgendwie als Gesellschaft auf den Schirm legen oder ist man momentan dann sowieso machtlos, wenn der ohnehin schon unter Depressionen leidende Mensch jetzt auch noch allein daheim sitzt? Und ich komme jetzt persönlich noch nicht mal wirklich an ihn ran.
Ich sag mal, das sollte mich nicht davon abhalten, die Schokolade dann doch nicht hinzulegen.
Ja, natürlich. Hm? So. Kann man machen. Ne? Ist auf jeden Fall auch schon mal eine nette Geste und vielleicht hilft es demjenigen auch über den Tag. Vielleicht über einen wichtigen Tag, wer weiß. Vielleicht wäre es ansonsten der Tag gewesen, dem es passiert wäre. Ja. Das wiederum hat man jetzt nicht im Griff.
Ich würde das gerne konkretisieren. Den gemeinen Depressiven gibt es ja nicht. Mhm. Wir haben mittlerweile eine solche Vielzahl von gestellten Diagnosen, betreuten und behandelten Menschen mit Depression, dass wir davon ausgehen können, dass auch ein Großteil von denen zum Beispiel auch medikamentös eingestellt ist. Das mhm. heißt, die haben, wenn sie schon in Behandlung sind, haben die ihre Skills, ihre Möglichkeiten, auch mit ihrer Krankheit umzugehen. Die Suizidrate, wo wir befürchten müssen, dass die sich nach oben verändert, würde ich vielleicht sogar sehr viel mehr bei den Menschen vermuten, die vielleicht vorher so komplett überhaupt nicht auf dem Schirm waren mit solchen psychischen Auffälligkeiten mhm. oder Beeinträchtigungen, sondern ich habe da sehr auch, wenn ich so meine Klientel mal so Revue passieren lasse, die Menschen, die sicherlich jetzt mit der jetzigen Situation auch besonders schwer umgehen können, sind die Menschen, die vielleicht vorher einen besonders großen Leistungsgedanken im Leben umgesetzt haben.
Okay.
Das heißt, Menschen, die immer dieses schneller, höher, weiter, die das in ihrem Leben sehr umgesetzt haben, dadurch, dass sie sehr aktiv waren, wenn Hobby, dann Leistungssport, wenn Arbeit, dann aber in der höheren Managerriege etc.
Die also quasi jetzt in eine Art Loch fallen.
Ganz genau.
Und erkennen, ui, die Welt dreht sich, obwohl ich daheim sitze.
Ja, und ich sag mal, wer aus so einem extrem sich schnell drehenden Hamsterrad plötzlich auf Null katapultiert ist, dem ist erstmal schwindelig. Mhm. Also der ist tatsächlich erstmal im Ungleichgewicht. Und bei manchen sage ich ja, es hat ja vielleicht auch Gründe, warum die sich so zugepackt haben mhm. mit Arbeit, mit Verbindlichkeiten. Und dann mache ich noch die Gasse im Schützenverein.
Ablenkung von irgendwas, was eigentlich noch tiefer sitzt.
Genau, das heißt, bewusst oder unbewusst, ist das schon auch oft ein Zeichen von, ich will da vielleicht eine bestimmte Ruhe, eine gewisse Selbstreflexion will ich vielleicht gar nicht haben, weil ich ahne, befürchte, weiß, da ist eine Baustelle, da will ich nicht dran. Das heißt, wir haben durchaus dann auch mit einer Gruppe von Menschen zu tun, die besonders auch beeinträchtigt ist durch die veränderte Situation, wo wir vielleicht so rein menschlich sagen würden, das würde ich jetzt nicht denken, dass der damit Probleme hat. Der macht doch alles, der schafft doch alles.
Ja, der ist doch ständig unterwegs und immer gut gelaunt.
Genau,
und
ganz
so kennt
genau.
Man ihn doch.
Ganz genau.
Warum?
Ganz genau,
ne?
Ja.
Wobei ich mir vorstellen könnte, um das jetzt mal von der anderen Seite aufzuzäumen, also Suizid ist wahrscheinlich für dich in deiner täglichen Arbeit auch so mit so die Extreme, das Extreme, was einem halt so über den Weg läuft. Oder was man, womit man beruflich zu tun hat.
Ja.
Vor allem, wenn man die Menschen vorher eventuell sogar schon gekannt hat und da irgendwas vielleicht absehbar sein könnte. Und also es sind ja wahrscheinlich viele Gedanken, die einen da beruflich beschäftigen bezüglich dieses Themas. Wie ist das für dich, wenn man jetzt da sitzt und sagt, wir haben eine Corona-Krise und es wird so sein, die Suizidrate wird ansteigen. Das klingt so lapidar und so technisch, aber ich glaube, wenn man beruflich damit zu tun hat, hat das nochmal eine andere Dimension, oder? Wie gehst du selber damit um?
Ja.
Wenn du hörst, oh, jetzt Corona-Krise, jetzt alle daheim, ach du großer Gott, sozusagen. Oder
ja, du großer Gott wäre gar nicht die schlechteste
Wortwahl. Ich habe mich jetzt auch gerade zusammengerissen, ja. Nee, aber.
Nee, das wäre der ist sicherlich auch ein guter Ansprechpartner.
Mhm.
Also Glaube ist etwas sehr Stabilisierendes, immer auch in Krisensituationen. Ne?
Nee, aber wie hast du das vielleicht sogar erlebt jetzt so die letzten Tage, wenn es dann heißt, plötzlich Ausgangsbeschränkungen? Und du weißt eigentlich mit deinem beruflichen, mit deiner beruflichen Erfahrung genau, dass das für viele Menschen. Wenn man es hart formulieren wollte, würde man sagen, das ist für die jetzt das Todesurteil.
Nein, also da widerspreche ich jetzt mal ganz klar. Eine Ausgangsbeschränkung, so wie wir sie haben, ist kein Todesurteil. Und
ja, das fällt dann immer noch der es umsetzt, das ist schon klar. Aber trotzdem wird es dazu führen.
Ich glaube, das sind nicht die Ausgangsbeschränkungen, die in diese Richtung weisen, sondern eher die Ängste, die Existenzängste, die jetzt in dieser Krise aufploppen. Da sehe ich die größte Gefahr im Moment, dass Menschen, die sich sehr sicher fühlten auf ihrer Arbeitsstelle, sehr sicher fühlten, ja, und dann verdiene ich das und das Geld und wenn ich dann in Rente gehe, dann kriege ich das, die so mittendrin sind, vielleicht von der Hand in den Mund leben, für die Familie noch ein Häuschen abbezahlen, wie auch immer, dass erstmal schlagartig da eine Situation ist, die ein absolutes Horrorgefühl auslöst. Jetzt öffnet sich der Boden unter uns.
Ich würde es trotzdem gern wissen, wie ist es für dich als Notfallpsychologin, dieser Gedanke?
Der Gedanke ist wie für alle Menschen auch etwas sehr Abstraktes.
Okay.
Und was ich für mich sehr persönlich gucke, ist, dass meine Scholle, auf der ich meine Praxis habe, auf der ich beruflich tätig bin, aber auch privat und als Mensch tätig bin, dass ich auf meiner Scholle meinen Beitrag dazu leiste. Das heißt, Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, privat oder beruflich, die ich auf meiner Scholle nebenan sehe und vielleicht vermute, da läuft was aus dem Ruder, da müsste ich auch mal so als Nachbarin mal hingucken, da weiß ich um meine Einflussmöglichkeiten. Das heißt, dieses Abstrakte, es wird mehr vermutlich Suizide geben, ist für mich runtergebrochen immer auch ein persönliches Thema und an der Stelle auch gar nicht mehr so dramatisch, weil ich auch um meine Einflussgrößen weiß. Und zwar nicht nur als Therapeutin, sondern auch als sozialer, empathischer Mensch, der dann eben auch zur Verfügung steht.
Kommt da quasi da gibt's diesen dreiteiligen Spruch, wie war der noch? Meine Mutter sagt den ganz gern mit diesem Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Daher hat es meine, ich glaube, also meine Mutter hat es jetzt nicht von anonymen Alkoholikern. Ist, glaube ich, Teil eines Gebets auch. Also gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Geduld, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann, und gib mir die Weisheit beides von anderen zu unterscheiden.
Sehr wohl, ja.
Das muss man, glaube ich, dann jetzt gerade, wenn man das beruflich so intensiv macht, dann in solchen Zeiten erst recht, gell?
Also in meiner Arbeit, die ich ja schon viele Jahre tue, habe ich bei allen Klienten, Patienten, bei all den Situationen, Problemhintergründen, die ich kennengelernt habe, und da waren teilweise wirklich sprachlos machende Schicksale darunter, die zu bearbeiten waren. Ich habe kein einziges Mal erlebt, dass es nicht ein Weiter gab, nicht eine Lösung gab, und nicht auch einen Weg in etwas wieder Entspannteres, Freudvolleres gab. Deswegen bin ich mit solchen, ich lasse mich da von solchen dramatischen Headlines nicht so ins Boxhorn jagen.
Okay. Man hat vielleicht auch irgendwo den, ich sage jetzt mal, professionellen Abstand dazu, oder?
Man hat einen professionellen Abstand, aber das würde ich gar nicht mal so als Faktor bei dieser Situation betrachten. Wenn ein Mensch in einer verzweifelten, hoffnungslosen Situation ist oder sich darin fühlt, dann ist es ja so, dass wir in dem Moment, wo wir spüren, fühlen, die Welle kracht da gerade über unserem Kopf drüber weg, wir können ja keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das heißt, wir sehen die Situation nicht, wie sie wirklich ist. Wir sehen die Realität nicht, sondern wir stecken in diesem Gefühl fest. Und dieses Gefühl ist furchtbar. Also wer diese verzweifelten Momente schon mal im Ansatz selbst erlebt hat, ich glaube, die meisten Menschen kennen schwarze Momente im Leben, das ist furchtbar. Und wenn man da drin festhängt, und alleine ist, dann ist manchmal der Ausweg hin in Richtung, ich möchte das so nicht mehr erleben. Die Menschen wollen in der Regel nicht sterben, aber die wollen eine ungute Situation beenden.
Ja. Die ungute Situation, das Leben quasi, ist ja dann eine empfundene längere Situation.
Es ist ein Gefühl, es ist nur ein Gefühl, was keiner Realität entspricht. Wir haben in der Regel in diesen verzweifelten Momenten, auch jetzt Menschen, die sich in dieser verzweifelten Situation empfinden, weil entweder Kurzarbeit ansteht, weil eine Kündigung ins Haus geflattert ist, weil die Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Das ist ja eine Katastrophe erstmal. Das ist ja auch eine schwierige Situation. Das ist eine Realität. Die Realität ist aber nicht für uns, zumindest hier in Deutschland, dass wir dann tatsächlich im nächsten Monat alle auf der Straße landen, sondern da wird ja auch eine Situation entstehen. Viele Vermieter verzichten mittlerweile auf ihre Monatsmieten und wollen die Mieter nicht weiter belasten. Es werden Hilfesysteme anlaufen. Das wird passieren. Vielleicht nicht so schnell, wie sich das mancher wünscht, aber es wird ja passieren. Wir sind hier immer noch auch, wir haben ein gutes Sicherheitsnetz in Deutschland.
Also so viele finanzielle Existenzen, wie man das befürchtet, wird es vielleicht dann am Ende gar nicht kosten.
Es wird sicherlich Veränderungen oftmals geben, aber wir werden immer noch auch in einem Sicherheitsnetz aufgefangen. Das heißt, das, was jetzt auch an brachialer Existenzangst Menschen überkommt, ist, wenn man es wirklich runterbricht, es passiert etwas Unerwünschtes vielleicht in manchen Fällen, ja, aber wir werden nicht verhungern. Mhm. Wir werden nicht erfrieren. Das heißt, die Realität wird immer noch eine geordnete sein.
Tröstlich auch vielleicht der Gedanke, es gab bisher keine Krise auf der Welt, die nicht irgendwann vorbei war.
Es wird vorbeigehen und es wird gut vorbeigehen und wir werden noch gestärkter aus dieser Krise hervorgehen. Das heißt, die Paare, die das gut überstehen, das war ja unser Anfangspunkt, denen wird so schnell auch in der Zukunft nichts mehr um die Ohren fliegen.
Da würde ich gerne mal schnell noch einhaken im um die Ohren fliegen. Und zwar gibt's ja jetzt auch viele Familien, die zu Hause, ich sage jetzt mal, rumhängen mit, weiß ich, 3 Kindern irgendwo zwischen Grundschulalter und, was am schlimmsten ja ist, Teenager, wo dann irgendwann das letzte Brettspiel gespielt ist. Und Kinder sind ja alle unterschiedlich.
Das wird nicht passieren.
Ja, Kinder sind alle unterschiedlich. Da gibt's also die etwas lebhafteren und die etwas ruhigeren und so weiter. Ich sage jetzt mal, bei einer Familie mit 3 Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eins dabei ist, was einen anstrengt, egal in welchem Alter, doch relativ hoch. Dann hätte ich jetzt gerne den alles entscheidenden Ratschlag für Eltern mit Kindern, wie sie diese Zeit halbwegs schadlos überstehen, ohne dass Dinge durch die Gegend fliegen.
Ich glaube, wenn ich diese alles überstrahlende Ratschläge hätte, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern irgendwo schon mit vielen Millionen auf einer eigenen Südseeinsel.
Immer locker bleiben.
Ja, da wären wir dann bei dem bei der Zuckerstückchen-Mentalität. Was ich grundsätzlich auch meinen Freundinnen, die auch Kinder in dem Alter haben, was ich beobachte und denen dann auch rate, sie sind ja jetzt auch als Familie, als Eltern und in ihrem Erziehungsverhalten auf sich zurückgeschmissen. Mhm. Vorher hat ganz viel die Schule gemacht oder Kindergärtnerin und dann war, ne?
Das ist auch, was viele Lehrer zum Beispiel beklagen, dass viele Eltern heutzutage offenbar den Erziehungsauftrag abgeben an die Schule.
Ja, aber
und jetzt hat man ihn geballt wieder zu Hause.
Ja, das Spannende ist ja, dass die Lehrer das jetzt genauso machen und sagen, also seht zu, dass ihr die Kinder jetzt weiter fit haltet, dass wir an dem Punkt dann ansetzen können und weitermachen können.
Die verlagern jetzt den Lehrauftrag.
Genau. Ja. Das heißt, daran sieht man, das ist keine Einbahnstraße und je nach Situation geht das natürlich in beide Richtungen. Was ich Eltern rate, ist bitte Perfektionismus und ach, was muss ich jetzt machen und ich muss jetzt hier auch eine Leistung bringen und die Kinder müssen pädagogisch hochwertig betreut werden. Wir sind alles Menschen, wir haben alle in unseren Beziehungen, in unserem Verhalten Abzüge in der B-Note und das soll man doch bitte auch mit Geduld und entspannter Perspektive auch weiter betrachten. Es ist eine große Chance, viele Eltern werden sich dabei erwischen, ach, es macht doch eigentlich Spaß, mit dem Kind dies zu machen und jenes zu machen. Es hat ja auch beide Seiten, die kriege ich auch mit. Wenn Kinder beschäftigt werden müssen, dann kann man sich auch an dem orientieren, was da jetzt auch gut möglich ist. Und ich sag mal, wer vorher öfter mal sein Kind vorm Fernseher geparkt hat, der muss jetzt nicht
damit aufhören.
Ja.
Okay. Also man darf durchaus auch mal Netflix erlauben oder Kinderkanal oder halt irgendwas. Wenn es dazu beiträgt, dass man selber keinen Schreikrampf bekommt, sozusagen.
Ne? Absolut. Also das ist auch etwas, ich arbeite ja auch in der Klinik mit chronisch erkrankten Patienten, die dann auch teilweise über Monate in der Klinik sein müssen. Und die dann auch fragen, was kann ich tun, weil ich lieg hier nur und mein Kopfkino kreist und ich kann mich ja nicht irgendwie draußen bewegen. Es ist auch völlig in Ordnung, sich abzulenken. Natürlich empfehle ich grundsätzlich nicht, sich durch das Fernsehprogramm zu zappen. Es gibt tatsächlich, ich gucke jetzt nicht so viel Fernsehen, aber es ist nicht sehr gedeihlich. Aber in diesen Situationen, ja natürlich, ablenken ist auch völlig in Ordnung und manches im Fernsehen ist ja auch in Ordnung.
Das stimmt allerdings. Zur Not kann man natürlich auch seinem Bildungsauftrag gerecht werden und das Kind dazu nötigen, dass es 3 Stunden am Tag sich auf All-in.de tummelt. oder sich mal so einen Podcast anhört. Warum nicht? Einen Aspekt hätte ich jetzt noch an dieser Corona-Krise, der sich auch wieder zeigt. Wir haben selber jeden Tag damit eigentlich zu tun auch, weil man es einfach auch wahrnimmt im Umfeld, das Thema Fake News. Man hat irgendwie das Gefühl, dass manche Leute richtig gierig sind auf Nachrichten, die gar nicht stimmen, damit sie vielleicht Vorurteile bestätigen, die man ansonsten nicht bestätigt bekommt. Also sprich, wir veröffentlichen zum Beispiel was und weil wir das halt sind, kann das ja eigentlich schon gar nicht stimmen, weil es ist ja hier Mainstream-Medien. Aber die da mit dieser komischen URL, die da endet auf ru.com, das ist ja das Medium meiner Wahl. Ich habe da mal ein Beispiel auch rausgegriffen, weil es gerade aktuell ist. Und zwar ist jetzt durch die über WhatsApp und über Facebook und so weiter gegeistert eine angebliche Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Das kann die Notfallpsychologin vielleicht auch ganz gut beurteilen. Die angeblich folgende Empfehlung rausgebracht haben, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass sie in der Quarantäne mit ihren Tieren, Pflanzen oder Haushaltsgeräten reden, ist völlig normal. Deswegen müssen sie sich nicht bei uns melden. Eine fachliche Antwort, Hilfe sollten sie erst aufsuchen, wenn diese ihnen antworten. Besten Dank, Ihre überlasteten Psychiater und Psychotherapeuten. Ich sage jetzt tatsächlich ganz deutlich, das ist eine Fake News. Mhm. Die Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie hat das natürlich wahrgenommen, dass es rumgeistert und hat sich davon distanziert und eben auch gesagt, solche Mitteilungen können Menschen mit psychischen Störungen verunsichern und destabilisieren, was in der aktuellen Coronavirus-Krise unbedingt vermieden werden muss. Und da hat man aber eben den Eindruck, auch wenn das jetzt sogar noch halbwegs lustig klingt, aber dass viele geradezu nach sowas gieren. Woher kommt sowas? Weil, also als ich das erstmal gelesen habe, habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Aber viele haben es geteilt und haben gesagt, das steht doch da. Es ist eine Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Dann muss das ja so sein. Also irgendwo ist die Welt momentan wie verrückt auf Fake News und auf irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht stimmen können, wenn man zweimal drüber nachdenkt.
Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, nicht unbedingt der Corona-Zeit. Was natürlich in unseren Zeiten jetzt verstärkt ist, wir haben eine Ausnahmesituation, eine Situation, für die wir nicht vorbereitet sind. Und wir gieren nach Informationen. Das heißt, wenn ich jetzt google, was ist jetzt Hintergrund Pandemie oder was kann passieren oder wo kommt das her, dann kommen automatisch, meist mir Google, auch solche Seiten wahrscheinlich raus. Das ist, also es gibt verschiedene Punkte daran. Es gibt nicht nur einen Punkt, der das so erklären kann.
Wobei, das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, Google da eigentlich schon relativ gut funktioniert sogar. Es sind eher die Leute, die eben nicht googeln oder falsch googeln und halt auf der 5. oder 6. Seite nachschauen, wo dann halt auch aller möglicher Mist dann wieder steht, beziehungsweise eben Quellen vertrauen, wo sie meinen, oh ja, der hat eigentlich immer ganz gute Meinung, das kann ich jetzt mal teilen.
Also der Punkt, wir alle wollen Informationen haben. Mhm. Wir sind in einer unsicheren Lebenssituation und Unsicherheit bekämpft man durch Informationen. Das ist ja erstmal grundsätzlich gut, ne? Dass uns dann sowohl erstunken und erlogene Informationen als auch eine sachbezogene Information ins Mailfach flattert. Das können wir erstmal als Nicht-Experten vielleicht noch mit einem gesunden Menschenverstand, aber grundsätzlich nicht gut unterscheiden. Wir nehmen erstmal ungefiltert alles an. Also dass uns solche Fake News ins Haus flattern, dass oder wir uns damit beschäftigen, ist, glaube ich, jetzt gar nicht mal so sehr das Problem. Die Frage ist immer, warum wollen wir so gefüttert werden?
Genau.
Und das Phänomen, das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Fake News, wir wollen Antworten haben, sondern da würde ich jeden Live-Ticker mit reinnehmen. So dieses, ne, was gibt's Neues? Ne? Ja, wir sind ja wie die sabbernden Hunde, warten auf den nächsten Knochen, der uns wieder mit einer neuen Info da vor die Füße gespült wird.
Gut, abgesehen davon, dass wir uns mit diesem Bild natürlich jetzt nicht wirklich identifizieren, aber da klammere ich uns natürlich als Medium erstmal auch gar nicht aus, dass wir natürlich versuchen, Informationen zusammenzutragen und die dann auch veröffentlichen. Dafür sind wir ja ein Medium.
Genau, und ich als Psychologin sage, das tut uns nicht gut, wenn wir über Tage und Wochen rund um die Uhr die Live-Ticker so verfolgen.
Okay.
Und so fokussieren, weil was wir natürlich brauchen in einer solchen Ausnahmesituation, die ist ja so lange eine Ausnahmesituation, wie wir nicht in eine gewisse Routine wieder reinkommen. Mhm. Wir müssen in eine Normalität kommen, auch in dieser veränderten Situation. Und Normalität bedeutet nicht, ich hänge vorm Computer und gucke mir eine neue Info nach der anderen an, sei es im Live-Ticker oder sei es mit anderen News, sondern ich fange wieder an, auf meiner kleinen Scholle ein normales Leben aufzubauen, auch unter diesen veränderten Kontextbedingungen.
Aha. Und an da gehört es dann mit dazu, dass man manchmal halt diesen Themenbereich einfach ausklammert, oder?
Ich glaube, es ist, wir wissen jetzt alle, dass wir gerade in einer medizinisch herausfordernden Situation leben. Es ist bei uns angekommen, dass wir bestimmte Verhaltensveränderungen an den Tag legen müssen, damit sowohl wir als Einzelpersonen wie auch als Gesellschaft da gut durchkommen. Und dann muss ich mich nicht 24 Stunden damit beschäftigen, sondern wir haben darüber gesprochen, wie geht es unserem Nachbarn? Das ist auch mal einen Blick wert. Und an der Stelle brauche ich dann nicht mehr zu gucken, wie kommt was her, wo kommt was her, was bedeutet das, sondern im Hier und Jetzt auf unserer kleinen Scholle gibt es auch einen Alltag um uns herum, um den wir uns kümmern müssen.
Also das Smartphone weglegen und mal gucken, was kann ich denn jetzt konkret tun, vielleicht sogar für jemand anders.
Na, auf jeden Fall. Aber das ist ja jetzt schon ein ganz mutiger Gedanke. Ja, aber natürlich, ja.
Insofern könnte diese Krise ja auch dann in Teilbereichen ihr Gutes haben.
Es gibt nichts, was nur schlecht ist. Aha. Und ja, gerade aus diesen Krisenzeiten haben wir unsere größten Potenziale, unsere größten Fähigkeiten herausbekommen.
Okay. Dann frage ich jetzt mal ganz sorgenvoll nach, hast du denn daheim genug Toilettenpapier? Oder kann ich irgendwie aushelfen?
Also, ich sag nicht nein. Wenn du mir gleich eine Klorolle mitgeben willst, würde ich die tatsächlich nehmen.
Schauen wir mal, was wir übrig haben. Wie ist es ansonsten jetzt so bei dir die Zeit? Wie verbringst du das so?
Also ich habe einige sehr positive Aspekte. Ich bin normalerweise sehr, sehr rege in Deutschland unterwegs, beruflich. Das ist jetzt sehr reduziert. Das heißt, ich bin viel länger an einem Ort, als ich das gewohnt bin. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
Okay.
Da das meiste über Homeoffice läuft, genieße ich, dass ich mal eine Stunde länger schlafen kann, dass ich es mir dann so einteilen kann. Also ich habe da einige positive Effekte. Naja, als Notfallpsychologin ist man in der Regel nicht oft gebraucht als Expertin. Und in solchen Situationen sind wir Notfallexperten natürlich auch so ein bisschen Kriegsgewinnler. Weil dann genau diese Expertise gebraucht wird.
Die einen haben halt weniger Arbeit, die anderen haben dreimal so viel wie vorher. Ne?
So ist das, ja. Ansonsten, wie du das gerade auch schon gesagt hast, es trifft jeden. Ich bin im Moment noch sehr auf normal Null und weiß das, was positiv anders ist, durchaus auch zu schätzen. Ich hoffe auch für mich, dass die Situation nicht so lange andauert, dass ich noch an anderen Stellen mir einen Plan B überlegen muss. Aber ich weiß, dass ich ihn dann auch rauskriege, diesen Plan B.
Gut, dann wünsche ich uns einfach mal, dass wir alle diese Krise möglichst unbeschadet überstehen. Ja. Und
was ich auch wichtig finde, weil wir haben ja durchaus auch über die Menschen gesprochen, die keinen haben und vielleicht auch nicht so gerne die Tür aufmachen, die wir vielleicht so auch über dieses Medium jetzt erreichen können. Es gibt so viele Kollegen von meiner Zunft, die Online-Telefonberatung anbieten. Rund um die Uhr ist die Telefonseelsorge ansprechbar. Also der nächste Mensch, der nur für einen da ist, zuhört und auch gut beraten kann, ist tatsächlich nur einen kostenlosen Anruf entfernt.
Mhm. Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis am Schluss für alle, die wirklich sagen, Mensch, mir geht's gerade schlecht. Es gibt Hilfsangebote. Ja. Und die kann man gerade in solchen Zeiten auch ganz ungeniert annehmen.
Ja.
Jawohl.
Und ich weiß von Kollegen aus der Telefonseelsorge, die haben ihr Angebot komplett hochgefahren. Mhm. Also da sind Menschen für sie da rund um die Uhr.
Wunderbar. Dann würde ich das Ganze jetzt gerne beenden mit einem Spruch, den man auch ständig immer zuhört, wenn man Leute trifft und verabschiedet und so weiter. Aber man hat das Gefühl, gerade jetzt, seit 2 Wochen ungefähr, ist er so ehrlich gemeint untereinander wie noch nie zuvor und sag Dankeschön, ja. Bleib gesund.
Danke, wünsche ich dir auch.